Ja, liebe Brüder, wir schauen uns heute ein wichtiges Thema an, das wir in Deutschland und auch in ganz Europa einfach noch einmal gründen müssen und festhämmern müssen. Einmal gerettet, immer gerettet. Ich weiß, wir haben es schon 100-mal gehört und wir müssen es trotzdem immer wieder predigen. Wir müssen es in Erinnerung rufen, wir müssen es updaten immer wieder und das Jahr nicht vergessen, die Bibelstellen nochmal hören und nochmal in unserem Herzen festhalten. Diese Lehre steht heutzutage leider unter heftiger Kritik. Also viele Gemeinden schlagen nämlich die Richtung ein und sagen, man kann dieses Heil verlieren, das man bekommt. Ja? Und es gibt zwei Arten von solchen Gemeinden. Die erste Gemeinde sagt, man kann das Heil verlieren, wenn man böse Dinge tut, wenn man böses Werk tut. Ja, das kennen wir schon, das sind fast alle Religionen. Tu Gutes, dann wirst du gerettet, tu Böses, dann verlierst du deine Errettung. Alle Weltreligionen, die von Menschen gemacht sind, sind so. Das wissen wir. Die zweite Art von Gemeinde sind ein bisschen heikler, die sind ein bisschen vorsichtiger, die sagen, naja, du kannst das Heil zwar nicht verlieren, ja, aber wenn du dich selber dann sozusagen aus der Hand Gottes reißt, dann verlierst du es, freier Wille, nicht? Du kannst das Heil nicht verlieren, wenn du Böses tust. Also das schalten sie aus. Aber das andere sagen dann, wenn du dich aber selber herausreißt, dann verlierst du das Heil, ja. Jetzt aber genau dieselbe Geschichte. Weil es sind dann trotzdem Werke. Weil wie kann ich mich aus der Hand Gottes reißen? Naja, indem ich Böses tue. Nicht? Es ist genau dieselbe Geschichte. Und diese Lehre, dass man das Heil verlieren kann, ist durch und durch eine Häresie. Es ist nicht biblisch, es ist teuflisch und es hat immer damit zu tun, dass wir immer selber unsere eigene Ehre suchen. Schauen wir uns die erste Bibelstelle an. Die kennt, glaube ich, ganz Europa, Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So, wenn man das nicht glaubt, dass ewig ewig ist, dann glaubt man nicht an das Evangelium. So, ewig kann nicht aufhören. Man kann nicht sagen, ich habe ewiges Leben, ich glaube, dass ich ewiges Leben habe, aber ewig hört auf. Das ist an die Zeit gebunden. Ja, die Rettung ist an die Zeit gebunden. Es ist ewig. Ich kann es nicht verlieren. Die zweite Stelle sagt im selben Kapitel, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Steht hier, man muss an den Sohn glauben, damit man später einmal ewiges Leben hat? Oder steht hier, man hat ewiges Leben? Es steht, man hat ewiges Leben. Jetzt. Das ist Präsens, Partizip. Es ist jetzt. Man hat es jetzt schon. So, wenn ich jetzt ewiges Leben habe, dann kann ich es auch nicht verlieren. Weil sonst habe ich es nie gehabt. Ja. Die Bibel sagt in Johannes 4, Vers 14, schlagen wir Johannes 4, Vers 14 auf. Johannes Kapitel 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Das heißt, Jesus redet hier und sagt, wenn wir das Wasser bekommen von ihm, dann quillt es bis ins ewige Leben. Also es fängt jetzt schon an zu quillen. Es fängt nicht erst später an zu quillen. Es fängt jetzt schon an, bis ins ewige Leben. Also genau eins zu eins dasselbe, was auch in Johannes 3, Johannes Vers 16, Johannes 3, Vers 36 steht. Es ist ewig. In Johannes Kapitel 3, Vers 3, Johannes Kapitel 3, Vers 3 sagt Jesus, er antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, um dieses ewige Leben zu bekommen, muss man neu geboren werden. So, wenn ich jetzt neu geboren bin, dann bin ich ein Kind Gottes, das wissen wir. Die Bibel sagt in Johannes 1,12, allen aber die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, die ihn an seinen Namen glauben. Das heißt, ich werde neu geboren, wenn ich Jesus aufnehme, wenn ich glaube. Ja? Das heißt, dann ist man ein Kind Gottes. So, wenn ich jetzt zu meinem Sohn gehe und sage, Elia, du bist nicht mehr mein Sohn, ja? Funktioniert das? Wäre das eine richtige Aussage? Weil du mir nicht gehorsam warst, weil du selber nicht mehr ein Kind sein willst. Auch wenn er sich das selber sagt, er kann das jetzt nicht wirklich entscheiden. Also wenn er einmal mein Kind ist, ist er für immer mein Kind. Und das muss man einfach verstehen. Aber viele Gemeinden sagen eben, naja, das kannst du so nicht vergleichen. Gott ist Gott, wir sind Menschen. Ich meine, ich mache diesen Vergleich gar nicht. Die Bibel macht diesen Vergleich. Ja? Wir sind Kinder Gottes, Kinder des Höchsten. Und ein Kind Gottes, einmal Kind Gottes, immer Kind Gottes, einmal errettet, immer errettet. Das ist gleichbedeutend. Dann kommt man zu uns und sagt, naja, aber das ist easy believing, was du da lehrst. Ne? Dann haben wir gerettet im Rücken, naja, glaube einfach und du wirst gerettet. Ne? Vorbei, ich muss nichts mehr tun. Naja, das ist das, was die Bibel lehrt. Ja. Ich meine, ich habe die Bibel nicht geschrieben. Ja, das ist das, was die Bibel lehrt. Glaube an den Herrn Jesus Christus, du wirst gerettet. Ja? Dann sind wir halt easy believing. Ich habe kein Problem damit, so abgestempelt zu werden, weil ich glaube das, was die Bibel sagt. Naja? Das ist diejenigen, die das dann aufspielen. Ja, du glaubst einfach, nur Glaube und nichts so, das kann nicht sein, Glaube bringt keine Werke hervor, du bist gar nicht gerettet. Naja, aber das ist das, was die Bibel sagt. Die Realität ist so, dass die meisten Christen, 90-99% der Christen, die tun nichts für den Herrn. Die schlafen am Sofa, ja? Die gehen nicht Zehen gewinnen, ja? Sie predigen nicht das Wort, sie gehen nicht in die Gemeinde, nicht immer zumindest, ja. Und wenn sie hingehen, dann müssen sie immer eine schöne Musik hören, nicht? Und ja, wir singen jetzt ein bisschen, ja. Haben nachher Kaffee und Kuchen und deswegen gehen wir in die Gemeinde, nicht? Ich meine, nichts gegen Gemeinschaftszeit, aber das sollte nicht die erste Priorität sein, wie soll ich in die Gemeinde gehen, um Kaffee und Kuchen zu haben, ja. Ich bin dafür, dass man Gemeinschaftszeit hat, aber wir sollten in die Gemeinde gehen, damit wir Gott die Ehre bereiten und nicht damit ich sozusagen im Mittelpunkt stehe, mein Bauch gesättigt wird und das ist nicht die Motivation, die wir haben sollten. Das heißt, wenn jemand ein Kind Gottes wird, ist er immer ein Kind Gottes, sonst war er es nicht. Der Jesus sagt ganz klar, ich habe euch nie gekannt. Die sagen, ja, wir haben so viele Werke für dich getan, wir haben Dämonen ausgetrieben, wir haben Wunder getan und so weiter und so fort. Was sagt der Herr Jesus? Naja, ich habe euch gekannt, aber danach seid ihr abgefallen und jetzt kenne ich euch nicht mehr. Oder was sagt der Herr Jesus? Er sagt, ich habe euch nie gekannt. Wie kann er das sagen, wenn man das Heil verlieren kann? Also entweder ich habe euch gekannt oder ich habe euch nie gekannt. Ja? Es gibt nichts dazwischen. Okay? Und schauen wir diese Bibelstelle auf in 1. Korinther Kapitel 5. 1. Korinther Kapitel 5. Vers 17, da sagt die Schrift, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Ja. Schau, es ist so, entweder das Alte ist vergangen und du bist neu, oder das Alte ist noch da, dann bist du keine Neuschöpfung. Es ist wirklich einfach und simpel zu verstehen. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, naja, ich bin zwar eine neue Schöpfung, aber ich habe die neue Schöpfung wieder verloren, ja, dann bist du noch alt. Du kannst die neue Schöpfung nicht verlieren. Du bist eine neue Schöpfung. Ja, du bist jetzt neu geschöpft, du bist neu gemacht. Ja, du bist jetzt ein Kind Gottes, du bist gerettet. Du kannst es nicht verlieren. Ja. Entweder du bist eine neue Schöpfung und du warst es nie. In 1. Petrus 1, 22, schlagen wir das jetzt nicht auf, wir haben noch ein paar Bibelverse nachher. Hört einfach kurz zu. Die Bibel sagt, in Vers 22 bis 24, da ihr eure Seele im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das heißt, hier sagt der Petrus es ein bisschen anders. Er sagt, wir sind aus dem Wort Gottes, aus dem Samen geboren, und zwar aus unvergänglichem Samen. So, wenn ich aus unvergänglichem Samen geboren bin, ja, dann bin ich unvergänglich. Außer der Samen war vergänglich. Okay. Das heißt, wenn der Samen, der mich geboren hat, unvergänglich war, dann bin ich auch unvergänglich. Ja. Und unvergänglich bedeutet, dass das irgendwann vergehen kann? Nein, weil unvergänglich heißt unvergänglich. Ja. Also das ist wieder eine ganz klare Bibelstelle, die beweist, ja, dass diese Häresie, dass man das Heil irgendwie verlieren kann, einfach nur teuflisch ist. Die Bibel sagt in Philipper 1,6, Philipper Kapitel 1, Vers 6, sagt die Bibel, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Das heißt, wenn man das nicht glauben kann, wenn jemand, der glaubt, er ist Christ und er liest diese Bibelstelle und sagt, nein, also ich kann jederzeit verloren gehen, ich kann jederzeit sagen, Jesus, du bist nicht mehr mein Gott, ich kann wieder in die Welt gehen und ich bin nicht mehr gerettet, da glaubt er dann an Philipper 1,6. Der glaubt dann nicht mehr an die Schrift. Das ist ja ein Indiz dafür, dass er gar nicht den Heiligen Geist hat. Wenn ich den Heiligen Geist habe, ja, und die Bibel lese, dann werde ich nicht sagen, diese Schrift ist falsch. Okay? Sondern ich werde sagen, ah, stimmt, ja, Amen, ja. Bis auf den Tag Jesu Christi. Okay. So, jetzt kommt eine wichtige Frage. Gibt es Menschen, die vergessen, dass sie das Heil haben? Ich meine, ich persönlich kenne eine Person, ja, die war vor ein paar Wochen auch bei mir, und die sagt mir, naja, früher habe ich gewusst, dass ich ewiges Leben habe. Und ich war eifrig für den Herrn, ich habe Gutes getan, und dann hat jetzt irgendwie, ich bin mir nicht mehr so sicher. Ja, ich weiß einfach nicht, habe ich es noch, habe ich es nicht. Ja. Und das Problem ist, ich habe danach herausgefunden, eben, dass diese Person auch gewisse Medikamente nimmt und ja, weiß jetzt nicht, welche das sind, aber die sind, machen nicht mehr nüchtern. Okay. Das heißt, es kann natürlich passieren, wenn jetzt jemand gerettet ist und er raucht und nimmt Drogen, ja, die schädigen sein Gehirn. Ja. Der hat dann auf irgendwelche komische Halluzinationen und so weiter und so weiter. Das ist was Physisches. Kann es natürlich passieren, dass derjenige dann sagt, ich bin mir nicht mehr sicher. Da ist irgendwas defekt im Kopf. Ja. Und das kann schon passieren. Oder jemand ist gerettet und schaut sich jeden Tag Joyce Meyer an. Und schaut sich jeden Tag irgendwelche Prediger an, die ihm sagen, du kannst es halt verlieren, du kannst es halt verlieren, du kannst es halt verlieren, du kannst es halt verlieren. Jeden Tag, stundenlang. So, kann ich das halt verlieren? Eigentlich kann ich es nicht verlieren, aber das, okay, kann ich es vielleicht doch verlieren? Er geht in die Gemeinde, der hört das jeden Tag, nicht hört diese ganzen Lügen vom Teufel. Eigentlich hat er das Heil schon, aber er hört jeden Tag diese Lügen, ja, und dann fängt er an, das irgendwie zu glauben, ja. Obwohl ich im Herzen weiß, er ist gerettet, sagt, was jetzt, was stimmt jetzt, ja, ich meine, ich habe doch ewiges Leben, ewiges, ewig. Und solche Personen haben es natürlich sehr schwer, vor allem in Europa, weil eben die meisten Gemeinden lehren, dass sie in der einen Weise und anderen Weise das Heil verlieren können. Ja? Und deshalb, was man solchen Personen sagen muss, ist ganz einfach, was die Bibel sagt. Nochmal in Erinnerung rufen. Hey, schau her, du hast ewiges Leben. Im 1. Johannesbrief muss der Johannes schreiben, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ich meine, die haben es vergessen. Die haben es doch eh gewusst, oder? Er muss es schreiben. Ich habe es euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ja? Vergesst das ja nicht. Hey, das ist ein Faktum. Du hast ewiges Leben. Ja, ich meine, lassen wir uns nicht verwirren von diesen falschen Gemeinden, diese falschen Doktrinen heutzutage, ja, in Europa. Wir müssen da einfach ganz klar lernen, ganz klar mit der Bibel gehen und es immer wieder niederhämmern und wiederholen. In Johannes 10, Vers 27. Johannes 10, Vers 27. Wenn ihr das aufschlagt. Die Bibel sagt hier, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Okay, da kommen einige zu mir und sagen, naja, ich heiße niemand. Ich kann das. Ja, ich bin Herr Niemand. Ich kann mir aus der Hand des Vaters reißen. Da steht's. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich bin niemand. Ja, ja, weißt du was? Wenn du glaubst, dass du niemand heißt. Okay, ich meine, ich kenne keine Person, die niemand heißt. Das ist eine falsche Auslegung. Und auch wenn du sagst, okay, ich gehe zum Namensamt, ich werde meinen Namen umändern lassen, zahle ein paar tausend Euro drauf, auch die werden ein bisschen nachdenken und sagen, Moment einmal, was willst du? Du willst niemand heißen? Das können wir nicht zulassen. Das können wir nicht zulassen. Das geht nicht. Das ist ein deutsches Wort, das eine Bedeutung hat. Ja, genauso kann ich meinen Sohn Käfer nennen. Oder was weiß ich was, Tisch. Ja, ich kann Tisch, komm her, hör auf mich. Ich meine, das funktioniert nicht. Ja? Das hat eine Bedeutung. Also wir können jetzt niemanden nennen. Und das ist klar eine falsche Auslegung. Aber trotzdem, auf der Straße glauben das einige. Also einige glauben, die sind wirklich niemand. Ich bin Herr Niemand. Ich kann das. Ja. Ich meine, vielleicht zeige ich das einfach vor. So ein kleines Beispiel. Vielleicht, Jana, kannst du mir irgendeinen schicken von hinten? Elias, dann. Kommst du kurz? Zeigen wir es einfach mal vor, wer niemand ist. Also Elia ist mein Sohn. So, also stimmen wir es einfach mal durch, wortwörtlich. Er hat jetzt meine Hand, ja, okay, das ist der Elia. Er ist mein Kind, okay. Kann er sich aus meiner Hand reißen? Elia, geh weg. Geh. Oh oh. Das funktioniert nicht. Okay? Er ist nicht so stark wie ich. Ich bin größer als er, ich bin stärker als er. Er kann sich nicht aus meiner Hand rausreißen. Das funktioniert nicht. Ja? Und sagen wir es, er ist jetzt ganz schnell und reißt sich raus. Okay, was werde ich machen? Ich werde ihm nachrennen, ich werde ihn wieder einfangen. Es geht nicht. Egal, was er versucht, ich bin stärker als er kann sich nicht herausreißen. Ja? Und das ist ganz klar. Und wir können nicht erwarten, wir können jetzt nicht sagen, danke Lia, wir können jetzt nicht sagen, ich bin größer als der Vater und kann mich aus der Hand des Vaters reißen. Ja? Das können wir nicht. Wir werden mit Kindern Gottes verglichen. Ja? Die Bibel sagt ganz klar, dass Gott größer ist als wir. Hier steht's: Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen, auch du selber nicht. Du kannst dich nicht selber aus der Hand des Vaters reißen. Wie willst du das machen? Wie? Willst du gegen Gott kämpfen? Willst du Gott überwinden? Willst du stärker sein als Gott? Das geht nicht. Versteh das. Du kannst dich nicht aus der Hand des Vaters reißen und glauben, dass Gott dein Vater ist. Dein Vater ist größer als du. Ja, aber Olaf Latzl hat es gesagt. Wer ist Olaf Latzl? Ich meine, der Schwächling, der einen Rückzieher gemacht hat, ja. Olaf Latzl glaubt nicht an das richtige Evangelium in dieser Hinsicht. Er glaubt, dass man das Heil verlieren kann. Er hat selber gesagt, ja, im Internet verbreitet das auch, man kann sich schon selber aus der Hand des Vaters reißen. Vielleicht nicht selber, aber von außen nicht. Ein Einfluss von außen könnte mich da rausreißen. Ich nicht, aber jemand anders von außen. Was ist das für ein Schwachsinn? Also, niemand, schreib's dir hinter die Ohren, niemand kann dich aus der Hand des Vaters reißen. Amen. Ja, oder hinter die Ohren, ist, ich meine, man kann sich gut lesen, ja. Vielleicht, so, es gibt ja so diese Brillen, nicht? Diese, wie heißen diese 3D-Brillen, ja. Du kannst sie einfach tragen und versuchst, so wärst du dann immer angezeigt. Niemand wird dich aus der Hand des Vaters reißen, nicht? Dann siehst du es den ganzen Tag, ja. Hinter die Ohren ist ein bisschen schwer zum Lesen, gebe ich zu. Aber es gibt heute so viele Möglichkeiten. Aber bitte nicht wie die Juden, ja. Also, wir brauchen jetzt nicht diesen Vers hineinwickeln in so eine Box, nicht? Und auf den Kopf und dann mit der Box sozusagen herummarschieren, nicht? Also, das bringt nichts. Du kannst ja nicht einmal lesen, was da drin steht. Ich meine, ich habe auch so ein Ding einmal gekauft in der Vergangenheit und ich dachte mir, was ist da nur drinnen? Ich will es wissen. Den Bohrer geholt, ja. Ich wollte schon reinbauen und dann, okay, vielleicht sollte ich das nicht machen. Ich war ein bisschen verwirrt. Bis heute, ich will wissen, was da drin ist. Ist da überhaupt irgendwas drin? Ja? Die verkaufen das für 200 bis 300 Euro. Ein Schriftstück, zusammengerollt, dass es niemand lesen kann. Ja? So, dass es niemand sehen kann. Sie hauen es in die Box rein. Boom. Ja? Was bringt das? Herr Olaf Latzl ist ein großer Irrlehrer. Der verführt viele Menschen, dass sie das glauben. Der hat über 20.000, die ihm folgen, ja, auf YouTube. Und die hören das. Die glauben, er ist ein guter Mensch. Er steht für den Glauben ein, ja, er macht keine Kompromisse, aber in dieser Hinsicht hat er vollkommen versagt. Er versteht nicht, dass man die Rettung nicht verlieren kann. Ja? Dem muss man das Evangelium noch einmal predigen. Dem muss man einfach noch einmal hören. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht rennen wir ihm über die Straße, vielleicht können wir ihm das noch einmal erklären, vielleicht wird er sich dann bekehren. Schlagen wir die Bibelstelle in Galaterbrief Kapitel 1 auf. Galater Kapitel 1. Galater Kapitel 1, ab Vers 8. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich euch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, was ihr empfangen habt, der sei verflucht. Wir müssen das einfach sagen. Wir können nicht einfach schweigen. Wir können die Wahrheit nicht verstecken. Kannst du tun, hey, diesen Vers gibt es gar nicht. Mach ihn einfach zu. Reiß ihn raus aus der Bibel. Ja, ja, schreib deine eigene Bibel. Ja, so wie es die meisten machen. Tu ein paar Verse raus, Trinitätsvers aus Johannes 5, 7, streich ihn raus, heißt, du kannst dann sagen, den hat es nie gegeben. Ja. Ist jener im 2. Jahrhundert bezeugt von Cyprian, dem Kirchenvater, dass er zitiert wird. Wurscht, hat es nie gegeben. Ja, einige alte Handschriften, die im Mistkübel gefunden wurden, die haben ihn nicht. Weißt du was? Das ist nicht so, so sollten wir nicht umgehen mit dem Wort Gottes. Ja. Wir müssen einfach solche Menschen uns von ihnen distanzieren und sagen, das sind ihr Lehrer, das ist ein verdammenswertes Evangelium, wir müssen das aufdecken. Und Olaf Lassel ist nun mal einer der größten Irrlehrer in ganz Deutschland mit sehr vielen Followern. Und das muss einfach gesagt sein. Kann also jemand gerettet sein, der die Worte von Jesus hört und nicht glaubt? Ich meine, schauen wir, was die Schrift sagt. Die Bibel sagt im Johannes-Evangelium, schreiben wir Johannes-Evangelium Kapitel 5, Vers 24 auf. Also haben wir jemanden, der sagt, ich bin Christ, ich gehe in die Kirche, ich zahle meinen Zehnten, ich tue Gutes, ich gehe evangelisieren, was auch immer du dann als Evangelisation bezeichnest. Ja. Also wenn du predigst, dass man das Heil verlieren kann, ist das keine Evangelisation. Das bedeutet, du schickst Menschen direkt in die Hölle. Wenn jemand das sagt, aber nicht glaubt, dass man das Heil nicht verlieren kann, ist er dann gerettet. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Das heißt, das Wort Gottes hören ist eine Sache, aber ich muss das Wort Gottes auch glauben. Also hören allein reicht nicht, man muss es auch glauben, ja, damit man ewiges Leben bekommt. In Johannes 12, Vers 47, ich muss es nicht aufschlagen, da steht fast genau dasselbe. Er sagt, und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich höre die Worte von Jesus, ich lese die Worte von Jesus, aber ich glaube eigentlich was ganz was anderes. Ja? Dann bist du nicht gerettet. Meine Schafe hören meine Stimme. Also wenn du sagst, das Heil kann man verlieren, aber ich glaube an alles andere, was in der Bibel steht, ja, dann bist du nicht gerettet. Du kannst es nicht wirklich sagen, dass du gerettet bist. Das heißt, kann jetzt da ein Gläubiger, weil es ist das Nächste, was kommt, nicht? Sagst du, das kannst du ja nicht verlieren. Dann kommt jetzt, aber kannst du machen, was du willst? Ist das eine Freikarte? Ja, es ist eine Freikarte. Es ist ein grüner Pass. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob es den Begriff in Deutschland gibt, aber in Österreich haben wir einen grünen Pass. Ja. Okay, den gibt es auch im Christentum. Ja. Hat nichts mit Corona zu tun, aber das hat was mit der Rettung zu tun. Ja, du hast einen grünen Pass. Du kommst in den Himmel. Du hast ewiges Leben. Du bist neu geboren. Du bist aus unvergänglichem Samen geboren. Du bist eine neue Schöpfung. Und das ist der grüne Pass. Wenn du das hast, wenn du neu geboren bist, wenn du ewiges Leben hast, kommst du in den Himmel. Das ist eine Garantie von Gott. Die geben nicht wir den Menschen. Ja? Also wir predigen natürlich die Wahrheit. Wir wollen, dass Menschen das glauben. Und der Heilige Geist kommt, der versiegelt die Person. Er macht es dann klar. Das Wort Gottes, wir zeigen dem das Wort Gottes her. Der Heilige Geist wirkt durch das Wort Gottes. Es wird klar, sagt, ja, stimmt, Amen. Das Wort Gottes hat recht. Ja? Es ist ein grüner Pass und wir können durch diesen grünen Pass wissen, dass wir ewiges Leben haben und nie wieder verlieren können. Kann er jetzt machen, was er will? Kann er jetzt einen Menschen ermorden? Ja, er kommt trotzdem in den Himmel. Amen. Kann er lügen, stehlen, ja, was weiß ich, Kriege führen und so weiter? Ja, er kann Kriege führen, er kann stehlen, er kann morden, er kann was weiß ich was tun. Er kommt in den Himmel. Aber soll er das? Nein, wir sollen nicht morden, wir sollen nicht stehlen, wir sollen das Werk Gottes tun. Wir sollen die Werke tun, die Gott für uns vorbereitet hat. Und nicht so tun, als würde alles wurscht sein. Wir haben ewiges Leben. Mach, was du willst. Geh saufen, ja, und lehn dich auf das Sofa und tu nichts. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Ja? Du bist ein Heretiker, wenn du das sagst. Du sollst Gottes Wort tun. Du sollst die Bibel lesen, jeden Tag. Du stehst in der Früh auf, du betest. Ja? Das ist das Erste, was du tust. Danke, Herr, für diesen Tag, den du mir geschenkt hast. Danke für die Sonne, die du uns gibst, die du uns scheinen lässt. Danke für deine Gnaden, die du uns jeden Tag schenkst. Wir haben es nicht verdient. Ja. Amen. Dieses Land geht den Bach unter. Und Gott ist trotzdem so gnädig. Ja. Ich weiß es nicht. Die haben alle Essen und Trinken. Die hassen Gott. Sie haben alle Essen, sie haben alle Trinken. Sie haben die Wirtschaft, sie haben die Züge, ja, sie haben die Laptops, sie haben die Smartphones. Wie gnädig ist der Herr? Ja? Und jetzt kommen wir aber zu den Christen. Also, die Christen, die mit Absicht ungehorsam sind, die Brüder, die sagen, hey, weißt du was, wir sind eh gerettet. Es kann uns nichts passieren. Wir haben den grünen Pass. Wir kommen in den Himmel. Sagen, ja, warten wir halt und schauen, Jesus kommt bald. Er kommt im September. Er kommt im Dezember. Wir warten schon. Also wie oft habe ich das gehört in den Gemeinden? Sagen, er wird bald kommen, wir können nichts mehr tun. Ich habe so einen Ältesten gefragt, ja, aber wie kannst du so leben? Weißt du, willst du nicht Menschen gewinnen für den Herrn? Willst du nicht Werke tun für den Herrn? Ja, es ist alles wichtig und es ist gut, Gott zu dienen, aber die Welt ist schon zu stark. Es ist schon zu viel Böses hier. Wir können nicht mehr viel ändern. Ja? Und Jesus kommt bald und das ist unser Trost. So. Du gehst in diese Gemeinden hinein, willst erbaut werden, sagst, ich will Werke für den Herrn tun. Ich will Segen geben, ich will Gutes tun für den Herrn. Und dann kommt der Älteste und sagt, ja, es ist schön, das ist gut, dass du das sagst. Du hast eine gute Einstellung. Ja? Aber du, schau mal auf die Uhr, es ist schon zu spät. Und Jesus kommt bald. Ja? Und dann denkst du dir, gehen wir wieder aus dieser lauwarmen Gemeinde. Ich meine, also wem hilft das? Wem hilft das? Die armen Brüder, ich denke mir immer, die sitzen in den Gemeinden, die armen Brüder, die dort sitzen, die müssen das mit anhören. Wir sagen genau dasselbe. Ja. Der Hirte ist verantwortlich für die Schafe. Weißt du, wenn der Pastor sowas sagt, dann werden die Schafe sowas auch sagen. Und das ist das Problem. Die meisten sind nicht so, die aufstehen, ja, und den Schubser geben. Die meisten sind nicht so. Die meisten brauchen den Schubser. Die meisten sind Hörer, sie brauchen das, sie müssen es hören, sie müssen geschubst werden durch das Wort, durch die Predigt. Und wenn die Predigt aber so ausschaut, hey, weißt du was, es ist zu spät, geh nach Hause, trink ein bisschen Kaffee, ja. Genieß die Zeit, ja. Jesus ist bald da. Und das sollte nicht so sein. Wir sollten ein Vorbild sein. Wir sollten ein Licht sein in Deutschland. Ja. Wir sollten genau das Gegenteil von dem machen, was die anderen Gemeinden tun. Davon gibt es schon zu viele, viel zu viele. Ja? Aber wir haben keine Ausrede. Wir müssen aufstehen, wir müssen das Wort predigen, wir müssen zu den Seelengewinnemarathons kommen, ja? Treu sein, das Wort predigen und nicht auf das faule Sofa uns zurücklegen und nichts tun sein. Ja? Das soll nicht unsere Gesinnung sein. Liebe Brüder, dann kommt Sucht vom Herrn. Und das sage nicht ich. Schlagen wir bitte Hebräer Kapitel 12 auf. Hebräer Kapitel 12. Das eigentliche Thema war ja einmal gerettet, immer gerettet. Wenn wir gerettet sind, wenn wir ewiges Leben haben und nichts tun für den Herrn, dann mach dich gefasst. Wenn du ein Kind Gottes bist und faul bist, ja, und nichts tust, schau, was die Schrift für dich hat. Schau, was die Schrift, was für eine Ermutigung das ist für dich. Ja. Hebräer Kapitel 12, Vers 4, das sind Menschen, die waren gerettet, die haben aber nicht gegen die Sünde gekämpft. Sie haben fleischlich gehandelt. Sie haben nicht das Richtige getan. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja Bastarde, wortwörtlich, und keine Söhne. Amen. Was sagt die Stelle hier? Die Stelle sagt, diese Gruppe von Menschen, die nicht gegen die Sünde kämpft, was erwartet diese Gruppe von Menschen? Das sind Christen, die einfach nur ja, in die Arbeit gehen, ihr Geld verdienen, ja, irgendwas tun, ja, nur nicht das, was sie tun sollten, die fleischlich wandeln. Die Schrift sagt dir, pass auf, der Herr wird dich züchtigen. Und dieses Wort, das hier verwendet wird, was steht? Schlagen. Ich meine, Gott wird dich schlagen. Ja. Gott, wenn du nicht Seelen gewinnen gehst, wenn du nicht Frucht hervorbringst, wenn du nicht Menschen zum Herrn führst, Gott wird dich züchtigen, er wird dich schlagen. Wort, wörtlich, oh, es kann aber auch anders aussehen, es kann auch sein, dass du eine Krankheit bekommst. Weiß nicht. Also, wenn du nichts für den Herrn tust, der Herr kann alles. Der kann einfach sagen, weißt du was, jetzt fällt dein Arm ab. Ich meine, wahrscheinlich jetzt nicht so direkt, aber vielleicht kriegst du einen Ausschlag. Ja, du kriegst eine Krankheit an deiner Haut und du musst dich operieren lassen. Ich meine, wie viele Christen kennen wir, die nichts für den Herrn tun und die ein miserables Leben haben? Sie sind krank oder sie haben ein schlechtes Leben, sind nicht gesegnet, ihre Familien sind zerstört, sie sind kein Vorbild. Und das wird dir passieren, wenn du dich entscheidest, dem Herrn nicht zu gehorchen. Dann wird Gott dich schlagen. Das kann so oder so enden. Der Herr ist gnädig. Der Herr wartet mit seinen Kindern. Ja? Aber es gibt eine Grenze. Wir sollten nicht mit Gott spielen. Wenn wir gerettet sind, wenn wir wissen, dass wir ewiges Leben haben, wenn wir den grünen Pass haben, sollten wir nicht mit Gott scherzen. Und sagen, hey, wie weit kann ich gehen, dass mich Gott noch nicht schlägt? Ja? Also probier es nicht aus. Ich meine, da, du versuchst Gott. Schau, wenn du mit Gott spielst, dann wird Gott dich richtig züchtigen. Der Herr wird dich, der Herr wird dir alles hinausschlagen, ja, alles entfernen. Ja, also wenn du nicht bereit bist, dein Leben zu ändern, wenn du nicht bereit bist, deinen Fernseher wegzuschmeißen, wenn du nicht bereit bist, zu beten, ja, wenn du nicht bereit bist, das Wort zu lesen, der Herr wird dafür sorgen, dass du gewisse Dinge verlierst. Wenn du nicht bereit bist, den Zehnten zu bezahlen, ich meine, hey, der Zehnte gehört dem Herrn, nicht uns. Wir tun ja so, als wäre das unser Geld. Ich meine, ich habe jetzt keine Zeit, die ganzen Stellen aufzuschlagen, aber der Zehnte ist des Herrn. Das ist nicht unser Geld. Und indem wir den Zehnten geben, heißt das nicht, dass sie von uns etwa, hey, ich bin so großzügig, ich bin so gut. Weißt du, ich schmeiße 500er Scheine rein, nicht? So, schaut alle, da ist es. Ja? Ich meine, das ist nicht der Sinn des Zehnten. Der Zehnte gehörte gar nicht. Der Zehnte ist für den Herrn, damals für die Leviten, ja, für die Priester. Zehnten vom Zehnten. Ja, das ist ein komplett anderes Thema. Aber im Neuen Testament ist der Zehnte für die Gemeinde, für die Arbeit des Herrn, ja, für das Haus Gottes. Das ist die Gemeinde Gottes im Neuen Testament. Und wenn du nicht bereit bist, den Zehnten zu bezahlen, weißt du, was Gott machen wird? Er wird es irgendwie aus dir rauskitzeln. Er wird es dir irgendwie anders wegnehmen. Ja, er wird dich züchtigen, er wird dich schlagen. Ja. Wer weiß, was passiert. Vielleicht hast du einen Schimmelausbruch in deinem Haus. Kann passieren. Vielleicht wird dein Auto zerstört. Dann zahlst du halt den Zehnten als Strafe zurück. Ja? Wenn du das möchtest, weißt du was? Ich muss sagen, seitdem wir den Zehnten bezahlen, also finanziell gesehen habe ich keine Probleme. Es war immer Überfluss. Ich kann mich nicht beklagen. Ja? Und wir müssen das aber lernen. Das ist nicht etwas, was automatisch passiert. Dazu komme ich noch, der Lehre des Automatismus. Wir schauen uns das noch an, diese falsche Lehre. Ja. Aber das ist nicht automatisch. Wir müssen das den Kindern schon beibringen. Sie müssen lernen, den Zehnten zu bezahlen. Und wir, wenn wir neu geboren sind, wenn wir ewiges Leben haben, wir ein Kind Gottes, sind wir ein kleines Baby, dann müssen wir das auch erst lernen. Wir müssen lernen, das ist nicht unser Geld. Das gehört dem Herrn. Ja? Jetzt wirst du sagen, naja, der Zehnte kauft nur Essen und Trinken. Und, naja, für was ist denn der Zehnte da? Damit die Leviten zum Essen haben. Oder? Damit sie Tiere haben, weil sie haben ja keinen Erdbesitz. Und im Neuen Testament ist das für den Pastor, für die Diener, für die Gemeinde, für das Haus Gottes, damit sie auch was zum Essen haben, weil sie Gott dienen. Sie arbeiten 40, 50, 60, 70 Stunden der Woche und müssen auch etwas essen. Naja, wie sollen sie was essen, wenn der Zehnte nicht da ist? Sollen sie das irgendwo am Boden ausgraben aus der Erde oder was? Ich meine, du wirst doch kein Geld finden. Ja? Wir sind nicht in Eldorado. Ja? Dort gibt es Gold, habe ich mir sagen lassen. Ja? Ob es stimmt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, war nicht dort. Aber ich meine, das ist doch logisch. Ja? Der Zehnte gehört dem Herrn, er ist für die Gemeinde und die Diener des Herrn sollen davon essen und trinken. Das ist absolut biblisch. Wie gesagt, das ist ein anderes Thema, aber es muss einfach gesagt sein. Kommen wir nun zu der Lehre des Automatismus. Ich glaube, diesen Namen gibt es gar nicht. Den habe ich erfunden, weil es einfach so wichtig ist, die Dinge zu benennen, damit wir wissen, worum es geht. Die Lehre des Automatismus. Hat schon irgendwer von euch davon gehört? Ich glaube nicht. Das ist ein österreichisches Wort. Die Lehre des Automatismus besagt, ich werde gerettet und auf einmal fängt an, meine Hand sich zu heben. Nicht? Was? Ich lese die Bibel auf einmal. Oh, ich gehe in die Gemeinde. Was tun meine Füße? Nicht? Alles automatisch. Und ich tue die Werke für Gott. Nicht? Automatisch. Ja? So, automatisch. Die Werke kommen automatisch. Ja, du wirst gläubig. Brauchst nichts zu machen. Automatisch. Alles von selbst. Nicht? Du musst nicht aufstehen in der Früh. Dein Körper hebt sich auf einmal selber. Nicht? Ist das die Realität? Habt ihr schon was gesehen, einmal sowas? Ich habe das noch nie gesehen. Bei mir war es immer ein harter Kampf aufzustehen. Also, ich meine, wie viele Monate habe ich gebetet? Herr, hilf mir um 5 Uhr aufzustehen. Hilf mir, die Bibel zu lesen in der Früh. Hilf mir zu beten. Hilf mir, diese Kraft zu haben. Monatelang gebetet. Also einmal hat es funktioniert, einmal hat es nicht funktioniert. Das ist das Fleisch, das verdammte Fleisch. Das hindert mich daran, Gott zu dienen. Es wohnt nichts Gutes in mir. Du musst beten dafür. Du musst Disziplin lernen. Du musst Reife bekommen. Weißt du, als neugeborenes Baby Gottes, wirst du nicht alles richtig machen. Also das ist sehr unwahrscheinlich. Du wirst nicht auf einmal alles gut machen, du wirst nicht auf einmal alle Gebote halten, du wirst nicht auf einmal alle Lehren der Bibel hundertprozentig durchschauen und verstehen. Es gibt Stellen der Bibel bis heute, ich meine, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, ich meine, oder Sacharja, da denke ich mir, was bedeutet das? Ich meine, was kann damit gemeint sein? Ja, diese Stellen sind wirklich schwer zu verstehen. Hebräerbrief, da gibt es auch sehr viele Stellen, die sind sehr schwer zu verstehen. Da müssen wir einfach lernen, dass es einfach Disziplin und Reife braucht. Wir können nicht von heute auf morgen alles richtig machen. Ja? Aber dass es automatisch passiert, das ist der Scherz der heutigen Zeit. Das ist einfach nur ein Scherz. Die Gemeinden lehren das. Ja? Wenn du keine Werke hast, heißt es dann, jetzt kommt die Schlussfolgerung. Wenn du keine Werke hast, musst du nicht gerettet werden. Das ist kein rettender Glaube. Nicht? Weißt du, wie viele Begriffe wir schon gehört haben, Bruder Eschle, wir haben das glaube ich, ein bisschen angeschaut. Weißt du, rettender Glaube, Kopfglaube, richtiger Glaube, unechter Glaube. Nicht? Das Neueste, was ich gehört habe, ist Herzglaube, intellektueller Glaube. Was ist intellektuell? Das hat mir ein Bruder neulich erzählt. Na, die haben nur intellektuellen Glauben nicht. Was ist das? Erklär, ist das ein deutsches was, intellektueller Glaube? Ich meine, das gibt Glauben und nicht Glauben. Ich meine, schlag das Wörterbuch auf. Du findest diese Wörter nicht. Das sind menschliche Erfindungen. Irgendwer hat sich da hingesetzt und sagt, wie kann man das am besten, wie kann man die Menschen am besten verwirren? Wir müssen irgendwelche Glauben erfinden, damit sie Werke tun. Die müssen schon, dass sie Werke tun, weil die tun nichts für den Herrn. Weißt du, sie müssen irgendwie schauen, dass sie Werke tun. Sagen, okay, weißt du was, du tust keine Werke? Du hast nur Kopfglauben. Du tust keine Werke, du gehst nicht in die Gemeinde. Weißt du was, dein intellektueller Glaube wird dir leider nicht helfen. Ja? Du musst Werke tun, weil sonst hast du keinen richtigen Glauben. Du bist ein rettender Glaube, nicht? Und diese Begriffe verwirren die Menschen. Es ist mit Absicht so, ja, gemacht vom Teufel. Seine Agenda des Teufels. Habe richtigen Glauben, habe echten, habe retteten, habe keinen Kopfglauben, habe keinen, was war das andere, intellektuellen Glauben, ja? Und dann bist du richtig. Und da sind auf einmal schon die Werke dabei, nicht? Automatisch. Und das ist das Problem dieser Lehre. Die Lehre des Automatismus sagt, wenn du richtigen Glauben hast, wirst du automatisch Werke tun. Und wenn du keine automatischen Werke tust, dann hast du nur Kopfglauben. Dann hast du nur, ja, irgendwelchen inneren Glauben oder was weiß ich was. Und der rettet dich nicht. Ja. Das ist eine Irrlehre. Es führt immer auf dasselbe zurück. Tu Werke, damit du dein Heil nicht verlierst. Sonst hast du Kopfglauben, wenn du keine Werke tust. Ja. Du hast keinen rettenden Glauben. Schlagen wir 1. Korinther auf. 1. Korinther, Kapitel 3.1. Korinther Kapitel 3, Vers 14. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das ist die Züchtigung. Wenn dein Werk, das du baust im Herrn, wenn das verbrennt, dann wirst du trotzdem gerettet. Wie durchs Feuer. Ja, dieses Feuer, ich meine, wenn du dich mal verbrannt hast, weißt du, wie schmerzhaft das ist. Ich weiß, ich meine, so eine Lehre, ich meine, er hat einmal eine Verbrühung zweiten Grades gehabt. Das war keine Verbrennung. Also einfach Tee getrunken von meiner Mutter, nicht, und sie hat nicht geschaut und die ganze Brust, ja, also die erste Hautschicht war ganz weg. Und das war keine Verbrennung, das war eine Verbrühung. Das war einen Schritt vorher noch. Es gab schon Brandblasen, aber der hat, ich meine, auf dem Weg ins Krankenhaus, wir sind circa eine Stunde gefahren nach Wien, der hat nur geschrien. Es war so schmerzhaft, ja. Und ich meine, wenn das Wort wörtliche Verbrennen so schmerzhaft ist, schau, wenn Gott dich brennen lässt auf dieser Erde, wenn du nicht nützlich bist für den Herrn, wenn du gezüchtigt wirst, wenn du wie durchs Feuer gerettet wirst, das ist das, was es hier sagt. Ja? Du wirst gerettet wie durchs Feuer. Du kommst in den Himmel, aber du wirst brennen dabei. Das ist nicht schön. Also das wünsche ich keinem. Dasselbe sagt auch in Johannes 15, 6, müssen Sie nicht aufschlagen. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Sind nutzlos für den Herrn. Du tust nichts für den Herrn. Du wirst brennen. Ja. Auf dieser Welt, auf dieser Erde wirst du brennen. Du wirst gezückt, du wirst geschlagen von Gott, weil du nicht bereit bist, gehorsam zu sein. Ja. Nicht bereit bist, das Wort Gottes zu tun. Ja, und weißt du was? Das ist das, was die Bibel sagt. Das habe nicht ich geschrieben. Wenn du ein Problem mit dieser Stelle hast, hast du ein Problem mit dem Herrn. Ja? Und nicht mit mir. Und kommen dann Leute und sagen, Ich glaube nicht, dass jemand tun kann, was er will und immer noch gerettet ist. So. Was meinst du, was du willst? Du mordest Menschen und ich. Okay, was steckt dahinter? Was steckt hinter diesem Geist, wenn jemand sagt, ich glaube, dass du gerettet bist und tun kannst, was du willst? Was steckt da in Wirklichkeit dahinter? Weißt du, die Menschen können einfach nicht akzeptieren, dass Gott mit seinen Kindern gnädig ist. Ja? Die Menschen können das einfach nicht akzeptieren. Sie wollen nicht. Sie wollen einfach selber gut sein. Sie wollen sich vergleichen mit anderen Menschen und sagen, wie kann der in den Himmel kommen? Schau dir den mal an. Der macht so viel Böses. Er ist gerettet, willst du mir erklären? Das geht nicht. Nein. Ich bin gut. Ich komme in den Himmel. Ich habe die Werke. Ich habe den Zehnten gegeben. Ich bin in die Kirche gegangen, mein ganzes Leben. Ich habe gespendet. Ja? Ich habe Familie aufgezogen, dies und das und jenes. Aber weißt du was? Der vertraut nicht auf das Werk von Jesus, der vertraut auf sich selber. Der vertraut auf seine Werke. Diese Menschen, die sagen, nein, du kannst verloren gehen, du kannst deine Rettung verlieren, weil ich kann nicht glauben, dass Gott dem da gnädig ist. Weißt du was? Die sind nicht gerettet. Die vertrauen auf ihre Werke. Die glauben, ihre Werke können sie im Glauben halten. Das ist Stolz, mein Lieber. Das ist Stolz und Hochmut. Du bist hochmütig. Eine hohe Nase hast du. Ja, wenn du sagst, Gott kann seinen Kindern nicht gnädig sein. Bist du deinen Kindern nicht gnädig? Du bist deinen Kindern nicht gnädig? Hast du Kinder? Ja, ich habe Kinder. Bist du nicht gnädig? Wenn dein Sohn Schlimmes tut, bist du nicht gnädig? Ja, ich bin gnädig. So, wieso sagst du dann, dass Gott nicht gnädig sein kann? Weißt du? Gott ist genauso gnädig mit seinen Kindern. Ja? Und Gott weiß schon, was er tut. Ich meine, ich muss nicht Gott sagen, ja, aber Gott, wieso bestrafst du ihn nicht? Wieso machst du dies und das nicht? Das ist Gottes Sache. Ich bin nicht der Vater eines anderen Christen. Ja? Ich bin nicht derjenige, der sagt, der schaut in die tiefsten Herzen hinein und sagt, na, aber heute, Bruder Ashley, ja, da hast du geschaut. Du hast auf dieses Haus, du wolltest es haben, hm? Du hast begehrt, hm? Du hast das 10. Gebot gebrochen. Nein, das ist nicht meine, Aufgabe, weißt du. Ich meine, das macht Gott. Gott kennt die Herzen, Gott weiß, wie wir denken, was unsere bösen Gedanken sind, die wir bekommen, ja. Wir müssen natürlich lernen, die im Zaum zu halten. Wir müssen lernen, diszipliniert zu sein. Wir müssen lernen, nicht zu schauen, ja, gewisse Dinge, nicht haben zu wollen. Dinge, die dir nicht zustehen und du hast sie, gib sie zurück. Schau her, wenn ich irgendwas habe, was mir nicht zusteht, ich meine, das muss ich auch lernen, leider, ja. Ich gebe ein Beispiel, es gab so viele Messen in der Schule, nicht? Du gehst halt mit der Klasse hin und da gab es nicht so eine Messe über Technik, nicht? Und da ist dieser schöne Kugelschreiber. Den will ich auch haben. Schaut so gut aus. Und du nimmst den einfach mit. Weißt du was? Das ist Sünde. Der Kugelschreiber gehört dir nicht. Weißt du, auch wenn es nur ein Kugelschreiber ist. Hey, wenn du nicht lernst, im Kleinen treu zu sein, dann wirst du im Großen genauso nicht treu sein. Okay? Also, wenn du sagst, ich nehme den Kugelschreiber mit, der gehört mir nicht und ich weiß, der gehört mir anderen, ich nehme ihn einfach, weil eh niemand was sagen wird. Ja. Das ist nicht okay. Also, dann wirst du das auch mit anderen Dingen auch so tun. Und wo ist dann die Grenze? Du setzt dir dann selber keine Grenze mehr. Ja. Das nächste, was ist, ist dann nicht der Kugelschreiber, sondern irgendeine, was weiß ich, was, DVD. Ja. Sagen, die ist aber gut, dass die da drin ist. Kostet eh nur 5 Euro, aber weißt du, wird niemand was sagen. Ich nehme es einfach mit. Die anderen haben es auch genommen. Weißt du, du musst einfach so viel Disziplin haben und sagen, hey, weißt du was, ich will im Kleinen treu sein, genauso im Großen. Und der Herr wird dir automatisch mehr anvertrauen. Du musst lernen, in kleinen Dingen treu zu sein. Ja? Und das ist auch wieder ein anderes Thema, könnt ihr einige Predigt dazu halten, ja, was das bedeutet. Aber halten wir aber fest, wenn jemand sagt, ich kann die Errettung verlieren, dann wissen wir, also wenn es jemand sagt, reicht das noch nicht, wenn es jemand wirklich von ganzem Herzen glaubt, dass er die Rettung verlieren kann, dann ist diejenige Person nicht gerettet. Amen. Die muss es nochmal hören, die muss es nochmal verstehen. Ja. Ja. Und damit möchte ich auch abschließen, beten wir noch gemeinsam. Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, dass du uns dieses ewige Leben geschenkt hast, dass du uns bereichert hast, dass du eine neue Schöpfung gemacht hast, dass du uns aus unvergänglichen Samen geboren hast, Herr. Und ich bete einfach, dass die Christen in diesem Land, die sich Christen nennen, Herr, dass sie das auch verstehen und dass sie auch dich annehmen können, so wie es dein Wort auch sagt. Und ich bete, dass du uns auch segnest beim Seelengewinnen, Herr, dass wir diese Botschaft an die Menschen raustragen und segne auf den restlichen Tag im Namen Jesus. Amen. Amen.